Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns heute mit dem Streit um die Neubesetzung der Spitze der Europäischen Union beschäftigen wollen und mit der Frage, wie kann Europa demokratischer werden? Darüber wollen wir diskutieren heute im Wortwechsel mit Barbara Lochbieler, langjährige Europaabgeordnete der Grünen, mit Hans Vorländer, Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Dresden, mit Malte Stoiber, erst Bundesvorsitzender der jungen europäischen Föderalisten, und mit Henry Kafsack, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Brüssel. Herzlich willkommen in die Runde. Frau Lochbieler, Sie waren von 2009 bis 2018 Abgeordnete für die Grünen im Europäischen Parlament, sind jetzt nicht wieder angetreten, aber Sie kennen die Mechanismen, wie solche Personalfragen in der Europäischen Union geregelt werden. Gesucht wird jetzt der Nachfolger für Jean-Claude Juncker, den EU-Kommissionspräsidenten. Die Fronten sind verhärtet, das kann man wohl so sagen. Ein Sondergipfel am kommenden Sonntag soll jetzt eine Lösung bringen. Das, was wir hier erleben, ist das ganz normale, übliche Gerangel um Posten, das Geschacher zwischen den Staaten um Macht und Einfluss?
Ja, es ist eine neue Komponente hinzugekommen, dass eben der französische Präsident Macron dieses Gefüge, dass es zwei starke Fraktionen gibt, die Konservativen und die Sozialisten, dass er jetzt die durcheinander bringt und anscheinend die Vorschläge, die der Rat dann dem Parlament machen muss, wen wir wählen sollen mit Mehrheit, die kommen nicht recht zustande. Insofern ist es für die Kollegen auch im Europäischen Parlament wichtig, jetzt zu schauen, dass die Institution des Parlaments nicht geschwächt wird, weil wir haben schon gesagt, dass es wichtig ist, den stärksten oder die stärkste Kandidatin, die aus dieser Wahl herausgeht, dass die eben zum Kommissionspräsidenten gewählt werden soll. Wenn man das jetzt außer Acht lässt, dann ist es von den Regierungschefs gegenüber dem Parlament doch ein ganz deutliches Signal, dass man das nicht schätzt, dass das Parlament hier mehr Einfluss hat.
Hans Vorländer, Sie sind Professor für politische Theorie in Dresden. Würden Sie da zustimmen? Manfred Weber ist ja der Kandidat der konservativen Fraktion im Europaparlament, die stärkste Fraktion, die für sich beansprucht, jetzt auch den EU-Kommissionspräsidenten zu stellen. Ist das hier ein fundamentaler Dissens zwischen den Staats- und Regierungschefs auf der einen und dem Europaparlament auf der anderen Seite um die Frage, wer eigentlich bestimmt in Europa?
Ja und nein. Es sieht zunächst mal so aus, als wenn es sich um einen wirklich fundamentalen Konflikt handelt zwischen den Staats- und Regierungschefs und dem EU-Parlament. Aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Positionen zwischen den Staats- und Regierungschefs. Und es besteht bei den einen ja durchaus Konsens, dass man den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion eben jetzt auch mit dem Amt betraut. Andererseits ist Macron und einige andere, die das anders sehen. Sie sehen es deshalb anders, weil sie vielleicht mit der Person von Herrn Weber nicht einverstanden sind. Vielleicht aber auch, weil sie eine andere, neuere Europapolitik haben möchten. Weil bisher ist immer an der Mehrheit, die bestand aus den Konservativen und den Sozialisten, Sozialdemokraten, dass dieses Muster eigentlich jetzt hinfällig ist, weil Macron selbst hat sich den Liberalen jetzt zugeschlagen, ist aber eben aus einer Bewegung hervorgegangen, hat auch Europa politische Initiativen vorgeschlagen. Das heißt, auch von seiner Mentalität, von seiner eigenen politischen Herkunft und eben auch von seinen politischen Intentionen mit Blick auf Europa möchte er, glaube ich, etwas anderes haben. Und er möchte an der Spitze jemanden haben, der, sag mal, den Sprung nach vorne riskiert. Und das sieht er vielleicht in den alten Verhältnissen, die er vielleicht auch als etwas verkrustet ansehen mag, nicht.
Malte Stoiber, Sie sind Vorsitzender der jungen europäischen Föderalisten. Das ist vielleicht nicht allen klar, was das eigentlich ist. Können Sie uns kurz sagen, wer sind die jungen europäischen Föderalisten?
Wenn Sie sich die europäischen Herausforderungen angucken, die wir immer hatten auf diesem europäischen Kontinent, die wir auch heute noch haben, Krieg, Frieden, Klima, Wirtschaft, dann ist, glaube ich, klar, dass man dafür gemeinsame europäische Lösungen braucht. Deshalb haben wir uns 1949, vor 70 Jahren, gegründet an der deutsch-französischen Grenze mit einem Grenzsturm und streiten seitdem als Jugendverband, den es mittlerweile in 30 europäischen Ländern gibt, überparteilich für unsere Vision der Vereinigten Staaten von Europa, für eine bürgernähere europäische Politik, für eine demokratischere europäische Politik, machen Jugendbildung, zivilgesellschaftliche Arbeit.
Die Vereinigten Staaten von Europa sind das Ziel, sind die Vision. Sonderlich nah sind Sie dem noch nicht gekommen, oder würden Sie da widersprechen?
Realistischerweise ist das richtig. Ich glaube aber, es ist gerade in diesen Zeiten, und ich glaube, man hat das auch im Wahlkampf gemerkt, sehr, sehr wichtig, Visionen zu haben und Visionen zu vertreten. Denn auf der einen Seite gibt es eben Rechtspopulistinnen, Rechtspopulisten, Nationalistinnen, Nationalisten, die teilweise in Regierungen sitzen in europäischen Ländern, die eben das Nationale, die Rückkehr in das Nationale als Lösung vertreten auf diese europäischen Herausforderungen. Und da sagen wir eben ganz klar, wir brauchen die nach vorne gerichtete, die positive Vision. Und deshalb streiten wir weiterhin für die Vereinigten Staaten von Europa, und man muss sie verwirklichen mit kleinen Schritten, dem starken Europäischen Parlament etc.
Henrik Kafsack, Sie sitzen in Brüssel, berichten über das, was vor sich geht, jetzt auch in der Frage der Neubesetzung der Spitze der Europäischen Union. Wie groß ist denn jetzt der Druck, dass die Staats- und Regierungschefs am Sonntag da zu Potte kommen? Der letzte Gipfel war erfolglos. Müssen die jetzt liefern?
Nein, sie müssen nicht liefern. Der letzte Gipfel war erfolglos. Der nächste, würde ich sagen, wird es zu 90% wieder sein. Und dann werden wir schauen, ob wir noch einen dritten, einen vierten oder einen fünften Gipfel brauchen, bis wir eine Lösung haben. Der Druck ist ja letztlich nur dadurch entstanden, dass das Parlament jetzt seinen Parlamentspräsidenten in der kommenden Woche wählt und damit ein politisches Amt von den vielen, die in diesem Personalpoker eine Rolle spielen, vergeben ist. Und es dann anschließend schwieriger wird, die Balance, die man immer finden muss, zwischen den Parteigruppen auf der einen Seite und den Mitgliedstaaten auf der anderen Seite zu finden. Also vor dem Hintergrund gibt es einen gewissen Druck. Aber wenn es am Sonntag nichts wird, / am Montag nichts wird, dann wird es halt einen nächsten Gipfel geben.
Aber unbestritten, der Posten des Kommissionschefs ist schon der wichtigste, von dem dann auch die anderen abhängen, oder?
Letztlich schon, und deswegen heißt es ja auch so schön, wenn der Kommissionspräsident steht, dann fällt der Rest schon an seinen Platz und lässt sich daraus ableiten. Das ist auch wahrscheinlich so, und es ist natürlich auch einfach von der Bedeutung des Amtes her der Kommissionspräsident der wichtigste. Deswegen wird ja auch so heftig darüber gestritten. Aber das heißt trotzdem im Umkehrschluss nicht, dass es deswegen schnell gehen muss. Das kann auch gut und gerne noch bis Ende August dauern.
Ich würde Ihnen zustimmen, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch gerade im europäischen Kontext mit den unterschiedlichen nationalen Traditionen, politischen Systemen auf Konsens zu zielen und behutsam vorzugehen. Ich würde Ihnen aber widersprechen, wenn Sie sagen, der Gipfel am Sonntag muss nicht liefern. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass von dem Gipfel am Sonntag ein sehr, sehr starkes Signal ausgeht, dass nach dieser Europawahl, in der das Europäische Parlament gestärkt wurde mit einer höheren Wahlbeteiligung, auch die nationalen Staats- und Regierungschefs ein klares Signal senden, dass sie für die europäische Demokratie eintreten und mutige Schritte nach vorne gehen wollen, nachdem auch der letzte Gipfel eher verhaltene Signale gesetzt hat. Glaube ich, erwarten Bürgerinnen und Bürger dieses starke Signal.
Was wäre denn ein starkes Signal? Was wäre ein mutiges Signal?
Beispielsweise könnte man eben jemanden der Spitzenkandidaten dem Europäischen Parlament vorschlagen oder sich weiterhin hinter dieses Prinzip stellen und sagen, ja, wir wollen dieses Prinzip erhalten. Wir arbeiten dann auch dafür, dass es langfristig die transnationalen Listen gibt, ohne zu sagen, solange wir noch keine transnationalen Listen haben, können wir auch keine Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten.
Ich denke, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das, was wünschenswert wäre. Und ich widerspreche gar nicht, dass es wünschenswert wäre, wenn am Sonntagabend Entscheidungen viele allein schon, um Handlungsfähigkeit zu zeigen. Ich habe das Ganze mehr gesehen aus der realistischen Sichtweise, und ich halte es für relativ unrealistisch, dass das tatsächlich auch passiert. Zumal auf Seite der Staats- und Regierungschefs ist sie nicht abzeichnet, dass es eine ausreichende Unterstützung für das Spitzenkandidatenmodell gibt. Und um nur kurz das nachzuschieben, weil immer der Name Macron in diesem Zusammenhang fällt, es ist wahrlich nicht nur Macron, der da ein Problem mit hat und dagegen ist. Es sind einige Osteuropäer genauso. Und es ist auch Herr Sanchez und damit der führende Sozialdemokrat.
Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Das Spitzenkandidatenmodell besagt, dass im Parlament haben die Fraktionen Spitzenkandidaten aufgestellt für die Europawahl mit dem Ziel, dass die dann auch für die Wähler erkennbar sind als dann derjenige, der die meisten Stimmen gewinnen kann und eine Mehrheit im Parlament findet, dass der dann auch Kommissionspräsident wird. Also die Wähler indirekt quasi über den Kommissionspräsidenten entscheiden können und damit das, was immer wieder beklagt worden ist, eben die Kungelei in den Hinterzimmern, wo die Staats- und Regierungschefs dann unter sich nach schwer nachvollziehbaren Kriterien bestimmen, wer welchen Posten bekommt, dass das transparenter und vielleicht auch demokratischer geregelt wird. Frau Lochbieler, ist dieses Verfahren gescheitert?
Das würde ich noch nicht sagen. Ich denke, wenn man es so darstellt, als ob es der einzige Weg wäre zu mehr Demokratie und demokratischen Prozessen in der EU, dann wäre das verkürzt. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die EU demokratischer zu machen. Wir müssen das jetzt wirklich abwarten. Also die Grüne Fraktion zum Beispiel, die verbindet sehr stark die Zustimmung zu den Vorschlägen, die aus der Kommission kommen, immer auch mit Inhalten. Und wenn man jetzt auf die sozialistische Fraktion schaut, da war es doch erstaunlich, dass es Gespräche gab zwischen der spanischen Führung und der französischen, dass der Spitzenkandidat der Sozialisten nicht so unterstützt wird. Es gibt aber da auch erklärten Widerstand aus der sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament. Also ich sehe das jetzt nicht schon als abgeschlossen und völlig unmöglich.
Herr Vorländer?
Ja, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass das Institut des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin ja auch unterschiedlich gesehen wird. In Frankreich ist das gar nicht so klar gewesen, nicht nur wegen Macron, sondern weil auch das politische System sich da anders darstellt. Und Macron hat insofern ja auch recht, als wenn es transnationale Parteienlisten gäbe, dann wäre das Institut des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin viel sichtbarer. Und dann könnte man darüber abstimmen. Aber das ist ja nicht so. Wir haben nationales Wahlrecht und wir haben auch unterschiedliche Listen. Und da sind die jeweiligen Spitzenkandidaten in den Ländern oder Regionen, bei uns sind es Landeslisten, in Frankreich sind es nationale Listen, sind dann diejenigen, die an der Spitze der Liste stehen. Insofern ist die Wahrnehmung auch der Bevölkerung, der Wahlbevölkerung jeweils eine ganz andere. Und dann muss man als Zweites, glaube ich, auch nochmal hinzufügen, dass man immer im Blick haben muss, dass hier zwei große Akteure im Spiel sind. Das sind einfach die Mitgliedstaaten, vertreten durch die Staats- und Regierungschefs, die müssen sich einigen. Und es ist das Europäische Parlament, welches sich auch auf einen Kandidaten verständigen muss. Und das ist in der derzeitigen Situation, wie sonst aber auch, ein komplexer und manchmal komplizierter Prozess. Ich würde es eben auch entdramatisieren. Und selbst für den Fall, dass Sonntag, Montag nicht geliefert wird, ist damit die EU nicht tot, sondern das sind einfach sehr schwierige Prozesse des Aushandels. Wir in Deutschland haben es auch nicht so schnell hinbekommen, eine neue Regierungskoalition nach den letzten Wahlen zu bilden. Also man muss da auch Geduld haben und ich glaube, man muss die Erwartungen auch absenken. Und man sollte beim Bürger jetzt nicht die Erwartung schüren, dass das alles ganz schnell geht. Dazu ist die EU zu groß, zu komplex. Und da gibt es viel zu unterschiedliche Interessen und Präferenzen.
Das ist ja schon ein Kompromiss gewesen, das derzeitige Verfahren, nämlich die Staats- und Regierungschefs schlagen vor, das Parlament wählt. Herr Kafsack, würden Sie überhaupt sagen, dass diese Idee des Spitzenkandidaten, der aus den Reihen des Parlaments kommt und dann möglichst der Kommissionschef werden soll, dass das überhaupt das Modell ist, um mehr Demokratie herzustellen, ein Modell, das erhalten werden sollte?
Es ist sicherlich nicht, wie Frau Lochbieler schon zu Recht gesagt hat, der einzige Weg und ich würde auch nicht sagen, es ist der entscheidende Weg. Ich fürchte, bei diesem Spitzenkandidatenmodell hat man, wie es so oft ist, wenn begeisterte Europäer voranpreschen, den dritten Schritt vor dem ersten gemacht. Und solange wir keine transnationalen Listen haben, ja, aber vor allen Dingen auch solange wir keine europäische Öffentlichkeit in dem Sinne haben, frage ich mich, ob dieses Modell überhaupt funktionieren kann. Und zum anderen muss man ja auch noch was anderes berücksichtigen, dass der Rat nicht nur eine Versammlung vom Hinterzimmer kungelnden Staats- und Regierungschefs ist, sondern dass der Rat genauso eine Rolle spielt im europäischen Kontext wie das Parlament und dass der auch demokratisch legitimiert ist. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen einseitig, jetzt immer zu sagen, der Spitzenkandidat wird vom Parlament getragen, ergo muss er auch Kommissionspräsident werden. Es gibt zwei Institutionen, die da mitreden. Und laut den Verträgen ist der die entscheidende Institution der Rat und die müssen sich halt eben einigen. Und deswegen hat man von Ratsseite ja auch gesagt, Spitzenkandidatenmodell schön und gut, aber Automatismen gibt es da schon mal gar nicht. Und ich denke, das ist auch richtig so.
Würde das denn nicht aber trotzdem bedeuten, wenn das jetzt nicht zum Zuge kommt, dass das eine Schwächung des Parlaments wäre?
Aus der jetzigen Situation heraus schon, weil das Parlament sich so stark hinter dieses Modell gestellt hat. Wobei, was heißt das Parlament? Einzelne Gruppen im Parlament, die gerade mal eine knappe Mehrheit haben. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ist es erstmal, droht es eine Schwächung zu sein. Deswegen ist die entscheidende Frage für mich nicht so sehr, ob der Spitzenkandidat am Ende durchgesetzt wird. Das wird er nämlich nicht werden. Sondern die entscheidende Frage ist, was das Parlament an Zugeständnissen heraushandelt, damit es das akzeptieren kann. Und da reden wir dann über Dinge wie ein noch stärkeres Initiativrecht, soweit das im Rahmen der gegebenen Verträge möglich ist. Und da reden wir dann über viel, viel weitergehende Mitspracherechte des Parlaments, vielleicht auch eben eine konstruktive Arbeit an transnationalen Listen und ähnliche Dinge. Und dann kann das Parlament am Ende sogar als Gewinner aus der ganzen Debatte hervorgehen, auch ohne den Spitzenkandidaten durchgesetzt zu haben.
Vielleicht müssen wir uns trotzdem noch mal kurz darüber unterhalten, warum das denn jetzt so schief läuft. Der Name Macron, des französischen Staatspräsidenten, der ist mehrmals genannt worden, der sich nicht daran gebunden fühlen möchte, dass einer der Spitzenkandidaten jetzt auch Kommissionschef wird. Speziell Manfred Weber hält er nicht für geeignet. Ist das nicht das gute Recht der Staatschefs zu sagen, der Mann ist, wie es dann heißt, zu leichtgewichtig, um die Europäische Union auf Weltebene zu vertreten?
Ja, das weiß ich nicht direkt zu beurteilen, weil ich Herrn Weber so genau auch nicht kenne. Ob man ihm das zutrauen kann oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass es schon ein im europäischen Geschäft bekanntes Gesicht sein muss, mit Erfahrung auch in der Exekutive, auch in der Vermittlung zwischen unterschiedlichen Interessen auf der Ebene des Rates und der Staats- und Regierungschefs. Ich glaube, das ist das, was man von einem Chef der Europäischen Kommission erwarten soll und auch erwarten muss. Und ich glaube, wenn man das mal als Stellenprofil sich vornimmt, dann kann man in der Tat eben auch Zweifel haben, dass Herr Weber genau dieses Profil erfüllt. Und ich glaube, Macron möchte dann schon eine Leuchtgestalt haben. Wenn er es nicht selbst ist, was nicht geht, dann würde er, glaube ich, gerne jemanden haben, der Europa nach innen wie nach außen hin gut vertritt und gleichzeitig auch noch ein Gespür für die Möglichkeiten institutioneller bzw. politischer Reform hat. Das ist, glaube ich, das, was er erwartet.
Hm. Frau Lochbieler, würden Sie zustimmen?
Oder Herr Kafsack, ja? Ja. Ich würde auf jeden Fall zustimmen. Der Testfall ist ja immer der, das wird ja immer wieder zitiert, können wir uns Manfred Weber neben Donald Trump oder Putin vorstellen in einem Gespräch auf Augenhöhe? Und da darf man, denke ich, legitimerweise Zweifel anmelden. Das Problem mit der Leuchtgestalt ist nur, so richtig ist noch nicht abzusehen, was für eine andere Leuchtgestalt denn an die Stelle treten könnte. Deswegen wird ja auch immer wieder über Angela Merkel sehr zu ihrem Unwillen spekuliert, weil das die Sehnsucht eben nach der Leuchtgestalt ist. Es gibt aber sicherlich einige Kandidaten, die da genannt werden, die im Zweifel ein bisschen eher das Potenzial haben, da auf Augenhöhe mitzureden. Naja, zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es wird. Barnier hätte noch ein anderes Profil, sicherlich, trotz seiner limitierten Englischkenntnisse. Das muss man gleich nachschieben. Es gibt natürlich Frau Lagarde, die immer wieder genannt wird, die sicherlich das Profil hat.
Internationalen Währungsfonds, ja.
Richtig. Und dann gibt es den irischen Ministerpräsidenten Varadkar. Es gibt die Bulgarin Georgieva. Es gibt schon einige Gestalten, die jetzt vielleicht nicht auf Merkel-Niveau sind, aber die zumindest ein bisschen eher den Glauben wecken, dass sie da auf Augenhöhe mitreden können.
Frau Lochbieler, können Sie uns vielleicht auch noch ein bisschen helfen? Kandidaten gibt es, die da satisfaktionsfähig wären, die das Format haben, Europa zu vertreten?
Auf jeden Fall gibt es da Kandidaten und Kandidatinnen. Der Herr Timmermans ist auch jemand, der die Statur hat. Der ist vielleicht medial jetzt nicht so bekannt, der diese Geschäfte gut führen könnte. Also ich teile übrigens die Kritik von Macron. Ich glaube auch nicht, dass der Herr Weber in Gänze dieses Amt so gut ausfüllen könnte. Ich habe jetzt auch nichts gehört, wen Macron direkt promoten würde. Und wie er das dann begründet. Aber ich denke, natürlich gibt es auch andere Kandidaten, die das tun könnten. Der Macron bezieht sich aber eben, er sagt ja, er lehnt es ab, er geht nicht auf dieses Spitzenkandidatensystem ein und das wäre zu kritisieren, indem er die einzelnen Personen kritisiert. Aber er macht keinen Vorschlag, wen er vorschlagen würde.
Und wie kommen wir da jetzt weiter, Herr Stoiber?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es lohnt auch nochmal den Blick nach Frankreich zu richten und zu schauen, was könnte vielleicht auch eine andere Erklärung sein für das Verhalten von Emmanuel Macron, weil man sieht, dass seitdem er so vehement gegen Manfred Weber eintritt, beziehungsweise auch für Michel Barnier, der auch Franzose ist im Übrigen, seine Umfragewerte wieder steigen. Und man könnte eben auch vermuten, dass es dann durchaus auch innenpolitische Taktik ist, dass sich Emmanuel Macron sehr stark gegen Manfred Weber, gegen vielleicht auch einen deutschen Kandidaten oder zumindest einen Kandidaten, der eben zwar nicht vehement, aber doch von der deutschen Bundesregierung unterstützt wird, wendet, nachdem Deutschland Emmanuel Macron lange Zeit hat abblitzen lassen bezüglich neuer Reformvorschläge für die Europäische Union. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man kommt da auch raus, indem man das Ganze mit Inhalten verknüpft, also sozusagen über das große Gesamtpaket redet. Ich würde jetzt auch, also ich bin sehr, sehr weit entfernt davon zu sagen, die europäische Demokratie ist gescheitert, wenn jetzt keine Spitzenkandidatin, kein Spitzenkandidat zum nächsten Kommissionspräsident, zur nächsten Kommissionspräsidentin gewählt wird. Was ich glaube aber ist, dass es ein bisschen ein Signal ist für die nächsten Schritte, für die grundsätzliche Richtungsentscheidung. Wenn man eben erkennt, es gibt vielleicht nicht das Spitzenkandidatenprinzip in seiner 100-prozentigen Durchsetzung, dafür aber auch noch weitergehende inhaltliche Schritte, mehr Mehrheitsentscheidungen zum Beispiel, die auch Emmanuel Macron gefordert hatte, Reformen in der Wirtschaftspolitik, die auch Emmanuel Macron gefordert hatte, kommt man da vielleicht insgesamt ganz gut ohne großen Schaden raus.
Hm. Welche Bedeutung hat die Besetzung jetzt der Führungsposition? Es geht um den Kommissionschef, es geht aber auch um andere wichtige Führungspositionen. Es geht um den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, den Präsidenten des Parlaments, des Rates, die Außenbeauftragte. Nun sind das Personen, die da benannt werden, aber werden damit auch inhaltliche, eigentlich schon Pflöcke eingeschlagen?
Also zunächst mal geht es, glaube ich, darum, der EU wieder klare Gesichter zu geben. Und das sollte man, glaube ich, in der Politik überhaupt nicht unterschätzen. So wie Kissinger mal gesagt hat, wenn ich die EU anrufen will, wo ist die Telefonnummer, die ich dann erreichen kann, braucht die EU eben auch eine repräsentative Verkörperung ihrer Grundideen. Und das heißt, wir brauchen Gesichter, die für die EU stehen, die auch bekannt sind und die dann in die Mitgliedstaaten hinein ausstrahlen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Insofern ist das Personaltableau neben machtpolitischen und inhaltlichen Gesichtspunkten einfach wichtig, um der EU das Gesicht nach innen und außen zu geben. Natürlich werden, und so wird es sicherlich sein, wird die letztendliche Bestimmung der Spitzenpositionen auch auf der Grundlage von inhaltlichen Verabredungen erfolgen. Und das muss zwischen den Staats- und Regierungschefs ausgehandelt werden. Und dann muss es aber eben auch mit dem Europäischen Parlament aus den unterschiedlichen, dann zur Mehrheit sich fügenden Koalitionen oder Fraktionen ausgehandelt werden. Und das ist, glaube ich, im Augenblick eben noch nicht so weit, weil man sowohl die Personen hat, wie auch die Inhalte, wie aber auch die entscheidende, für manche entscheidende Frage, wer sitzt eigentlich nachher der Europäischen Zentralbank vor? Und das ist, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, die sind auch mit unterschiedlichen Personen verbunden. Und das ist für die ökonomische und finanztechnische Konstruktion und Profilierung und weitere Entwicklung der Europäischen Union zwischen den Staaten Westeuropas, Nordeuropas auf der einen Seite und Südeuropa auch sehr strittig.
Mario Draghi war bislang oder ist noch Präsident der Europäischen Zentralbank. Wenn wir zurückblicken, wissen wir, er hat in den vergangenen 5 oder auch 10 Jahren eine ganz zentrale Rolle in der Finanzkrise gespielt, bei der Rettung Griechenlands. Herr Kafsak, ist möglicherweise die Frage, wer wird EZB-Chef, wichtiger als wer steht der Europäischen Kommission voran?
Das ist unheimlich schwer zu beantworten. Natürlich gibt es gerade unter Ökonomen viele, die sagen, letztlich ist das der entscheidende Posten. Draghi musste natürlich auch so eine wichtige Rolle spielen, weil er eine Lücke füllen musste, die die Staats- und Regierungschefs vor allen Dingen nicht füllen wollten, weil sie sich nicht entscheiden konnten, bestimmte Dinge zu machen. Und dann blieb Draghi teilweise auch gar nichts anderes übrig, als da in die Bresche zu springen. Ob das, was er dann im Anschluss gemacht hat, richtig ist oder nicht richtig gewesen ist, lassen wir mal dahingestellt. Und so gesehen wäre natürlich auch ein EZB-Präsident Weidmann, das ist ja dann wahrscheinlich der Punkt, der als nächstes kommt, nämlich der Deutsche, dann auch ein Signal, was die Ausrichtung der EZB betrifft. Natürlich kann er nicht alleine entscheiden, aber er kann da auch schon die Richtung vorgeben. Wie wichtig das am Ende ist, hängt dann von den Rahmenbedingungen ab. Wie wichtig ist tatsächlich dann Geldpolitik in den nächsten 5 Jahren? Vielleicht sind ganz andere Dinge dann viel, viel relevanter. Und wenn es dann um die politische Gestaltung geht, da ist natürlich dann der Kommissionspräsident im Zweifel doch das wichtigere Amt, wenn man jetzt zum Beispiel, auch wenn das ein sehr westeuropäisch-deutscher Blick ist, den Klimawandel als wichtiges Thema nimmt, da hat der Kommissionspräsident natürlich schon einiges, was er anstoßen kann.
Deutschlandfunk Kultur, der Wortwechsel, der Streit um die Neubesetzung der EU-Spitze. Das ist unser Thema. Wir diskutieren mit Barbara Lochbieler von den Grünen, Hans Vorländer von der TU Dresden, Malte Stoiber von den jungen europäischen Föderalisten und Henrik Kafsack, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Brüssel. Wir haben über das Spitzenkandidatenmodell gesprochen und auch darüber, was die Idee war und was die Realisierung anbetrifft, vielleicht 2 Schritte zu weit. Es fiel der Begriff europäische Listen, die eigentlich Voraussetzung wären, um tatsächlich europäische Wahlen auch mit Spitzenkandidaten durchzuführen. Also Kandidaten, die dann auch über die nationalen Grenzen präsent wären. Ist das denn ein realistischer Schritt, dass wir hier zu anderen Wahlen, die tatsächlich europäische Wahlen wären, kommen könnten? Herr Vorländer?
Ja und auch wieder nein. Nein, was die Schwierigkeit angeht, und ja, weil damit auch eine gewisse Transformation Europas stattfinden könnte. Es entwickelt sich dann ganz automatisch, wenn man transnationale Listen hat, so etwas wie ein politischer Raum, der auch von Bürgerinnen und Bürgern sehr viel unmittelbarer wahrgenommen wird bei Wahlen. Und der, und das ist jetzt die Kehrseite, den nationalen Zugriff auf die EU nicht verhindert, aber doch weniger stark werden lässt. Und insofern haben wir hier ein inneres Momentum in der Idee der transnationalen Listen, was über den Nationalstaat deutlich hinausweist. Und damit könnten sich eben auch die demokratischen Legitimationsketten, die, wie Herr Kafsack vorhin ja vollkommen richtig gesagt hat, auch über die Mitgliedsländer und die Staats- und Regierungschefs und den Rat darstellen, könnten sich in Richtung eines gemeinsamen europäischen politischen Gemeinwesens, verkörpert dann im Europäischen Parlament, verschieben. Und insofern haben wir hier einen Legitimationskonflikt, der bisher auch der Aufstellung transnationaler Listen im Wege gestanden ist. Und das ist die entscheidende Frage, ob man diesen Schritt bewusst gehen will, um damit eine Politisierung und Europäisierung der EU in einem unmittelbaren Sinne erfahrbar für Bürgerinnen und Bürger zu gehen.
Wäre das wünschenswert, Frau Lochbieler?
Also wir als Grüne und auch der Zusammenschluss der grünen europäischen Parteien, wir befürworten sehr transnationale Listen, aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig in der Umsetzung. Ich habe jetzt es nicht genau verfolgt, aber es gab ja eine transnationale Liste bei dieser Wahl. Da hat ein sehr prominenter, der frühere Varoufakis kandidiert, wie da das Ergebnis war. Ich glaube, in Deutschland haben sie es nicht geschafft, jemanden reinzubringen. Und das ist schwierig. Also es ist sehr schwierig, auch wenn Sie zum Beispiel denken, weil Sie müssen auch Personen dann anbinden können, die in ganz Europa bekannt sind für eine bestimmte Politik ihrer Parteienfamilie. Und das ist nicht so einfach, um dann auch konkret erfolgreich zu sein.
Herr Kafsack, würden Sie das ähnlich sehen? Wir sind noch nicht bereit dafür, tatsächlich europäisch zu denken, auch bei den Wahlen, sondern wenn es um Europa geht, denken wir doch da weiter national, auch was die Kandidaten anbetrifft. Herr Weber war in Deutschland präsent, außerhalb von Deutschland bei den Wahlen kaum.
Das tun wir natürlich. Es ist immer eine klassische Henne-Ei-Frage. Was braucht man, um die Europäisierung voranzutreiben? Wie europäisch muss man sein, um sowas wirklich vernünftig umsetzen zu können? Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube nicht, dass so eine transnationale Liste bei der nächsten Wahl plötzlich einen vollkommen fundamental anderen Wahlkampf mit sich bringen würde, wie das bei den Spitzenkandidaten ja auch weder dieses Mal noch das letzte Mal gewesen ist. Was man, glaube ich, aus deutscher Perspektive oft vergisst, weil wir eben einen sehr präsenten deutschen Kandidaten hatten und einen Gegenkandidaten, der des Deutschen, manchmal hatte ich das Gefühl, fast mächtiger ist als ein deutscher Gegenkandidat, jetzt böse formuliert. Aber dadurch hat man natürlich in Deutschland das Thema viel, viel präsenter gehabt als in anderen Mitgliedstaaten, wo weder der Name Timmermans noch der Name Weber überhaupt am Ende einen großen Bekanntheitsgrad gehabt haben. Und ich fürchte, bei den transnationalen Listen ist es tatsächlich so, man braucht Köpfe, die alle kennen, und man braucht im Zweifelsfall auch am besten aus allen 27/28 Mitgliedstaaten dann jeweilige Kandidaten, die präsent sind, aber sich gleichzeitig eben nicht als nationaler Politiker, sondern als europäischer präsentieren. Es ist also sehr, sehr viel, was vorausgesetzt sein muss, damit das Ganze funktionieren kann. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
Der Konflikt jetzt um die Neubesetzung der EU-Spitze, es ist auch ein Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Macron und Angela Merkel über die Spitzenkandidaten, die jetzt zur Wahl stehen. Das ist ja keine ganz neue Gemengelage, die wir dort sehen, sondern es geht da ja in der Frage auch, wie soll sich die Europäische Union eigentlich weiterentwickeln? Was verstehen wir unter europäischer Demokratie? Welche Inhalte soll sie haben? Wie soll sie politisch verfasst sein? Macron hat da einige Vorschläge dazu gemacht, hat aus Deutschland keine Antworten bekommen, was auch in Frankreich weitgehend als Ablehnung verstanden worden ist. Ist das eigentlich auch jetzt der Konflikt, der dahinter steht, wenn es jetzt um die Besetzung der EU-Spitze geht, ein fundamentaler Dissens über die Weiterentwicklung der Europäischen Union? Herr Vorländer?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man ihn fundamental nennen kann, aber es gibt einen Dissens und es gibt sicherlich auch eine atmosphärische Verstimmung, dass auf die Vorschläge von Macron zunächst mal dilatorisch, wenn überhaupt, geantwortet wurde und dass dann beim zweiten Vorschlag Frau Kamp-Karrenbauer das durch einen Artikel in einer Sonntagszeitung zu beantworten wusste. Das war in den Augen von Macron eigentlich sicherlich eine nicht satisfaktionsfähige Antwort, die dort gegeben wurde. Und das führt vielleicht zu atmosphärischen Verstimmungen. Es gibt auch dann natürlich in Frankreich, das ist vorhin schon mal genannt worden, eine starke innenpolitische Dimension. Macron muss aus dem tiefen Tal der Zustimmungsverweigerung wieder hoch. Er hatte die große nationale Debatte im Anschluss an die Proteste von Gilets Jaunes. Und da muss er sich profilieren, eben auch als französischer Präsident. Und die Grande Nation hat eben immer ihre eigenen Gesetzlichkeiten und ein Eigenbewusstsein. Und das muss nach wie vor eigentlich gekitzelt werden, dieses Bewusstsein. Und das Dritte ist, deshalb auch jetzt vielleicht die Übereinstimmung mit Sanchez. Macron guckt auch sehr genau auf Südeuropa und den Mittelmeerraum. Und die Vorschläge, die es früher mal gab, Mittelmeerunion, sind von Deutschland ja etwas abgebogen worden. Aber es haben sich die Gewichte ein bisschen auch verschoben in der Europäischen Union, gerade durch die Austeritäts-, die Geldpolitik, dann aber auch durch die Migrationspolitik, sodass der Motor Deutschland-Frankreich nicht mehr automatisch der Angelpunkt ist für den Fortschritt in der Europäischen Union. Da haben sich einfach zu viele unterschiedliche Konflikte jetzt gezeigt, die sich zum Teil auch überlagern. Und ich sehe das im Augenblick auch als ein Prozess, wo all das sozusagen sich ausarbeitet, um es mal ein bisschen neutral auszuformulieren, dass da ganz neue Koalitionen auch entstehen und dass keiner eben auch so richtig weiß, wie man die EU wirklich flott kriegt, weil dahinter viele starke Konflikte, zum Teil auch Verwerfungen, auch in der Migrationspolitik stehen.
Macron hat ja einige konkrete Vorschläge gemacht, wie Europa nach vorne gebracht werden könnte, was er auch als Lehren aus den Krisen der vergangenen Jahre empfunden hat, nämlich mehr Kompetenzen für die Kommission, ein Investitionsbudget, um vernachlässigte oder schwächelnde Regionen voranzubringen, um da mehr Ausgleich zu schaffen. Herr Kafsack, war das ein Fehler, dass Deutschland bislang darauf nicht reagiert hat?
Zumindest nicht gut reagiert hat, muss man ja inzwischen sagen. Ja, natürlich war das ein Fehler. Und ich denke auch, dass dieses Atmosphärische, was Herr Vorländer angesprochen hat, eine fundamentale Rolle spielt, jetzt auch eben im Personalpoker. Es war natürlich ein Fehler von deutscher Seite, dass man so lange gezögert hat und dann mit bizarren Vorschlägen wie gemeinsamen Flugzeugträgern gekommen ist und es für nötig befunden hat, nochmal über den Parlamentssitz Straßburg zu reden und so auch nicht gerade zu einer Entspannung der Lage beizutragen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man im Zweifel von Anfang an zu einigen Vorschlägen klar Nein gesagt hätte und zu anderen Vorschlägen klar Ja, meinetwegen auch Ja, aber. Aber dieses Zögerliche und dann diese Antwort von Frau Kramp-Karrenbauer haben am Ende das bisschen, was da noch an Vertrauen da war, glaube ich, endgültig zerstört und treiben Macron natürlich dadurch auch geradezu in südliche Richtungen. Und dadurch hat er sich ja dann auch am Ende stärker auf den Süden gestützt und dahin orientiert, weil ihm eben, was die deutsch-französische Achse betrifft, da zu wenig Substanz zu sein schien.
Frau Lochbieler, würden Sie da zustimmen?
Ja, ich kann da zustimmen. Ich würde vielleicht noch den Vorschlag machen, dass vielleicht Frankreich und Deutschland zusammen da eine einige oder eine einheitliche Meinung haben, dass wir einen guten Kandidaten oder Kandidatin brauchen für dieses Amt, das sich eben auch deutlich mit den Rückschritten der Entwicklung der europäischen Demokratie beschäftigt. Wir haben ja im Europäischen Parlament letztes Jahr wirklich einen besorgniserregenden Bericht mit Entwicklungen rausgegeben, der sich mit Rückschritten in der Rechtsstaatlichkeit, in der Gewaltenteilung, ein Anstieg von Korruption in Europa beschäftigt. Wir haben so schlimme Ereignisse gehabt wie die Ermordung von investigativen Journalistinnen in Malta und in der Slowakei. Und wenn wir da eine Person hätten, die entschieden und auch inhaltlich gut sich positionieren könnte, das wäre eigentlich ein Vorschlag, wo Frankreich und Deutschland gemeinsam Interessen hätten, dass man solche Regelverstöße und schlechten Entwicklungen, negativen Entwicklungen, dass man denen entgegensteht und vielleicht auch gemeinsam mehr Initiativen ergreift, konkrete Regelverstöße, wie sie zum Beispiel von der ungarischen Regierung oder der polnischen Regierung vorgenommen werden, gegen die EU-Grundwerte auch ahndet.
Das war jetzt fast ein Werbeblock für Herrn Timmermans und genau deswegen wird das nicht werden, weil eben genau diese Länder, Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Malta, Italien, auf gar keinen Fall so jemanden sehen wollen, was im Zweifel hoch bedauerlich ist, aber die Realität muss man eben auch anerkennen.
Ja, aber wir haben ja die Frage auch gestellt, wie sieht es aus mit einer Weiterentwicklung der Demokratie in Europa oder eines europäischen Gemeinwesens. Und da ist es schon wichtig, dass diese Rückentwicklungen benannt werden, auch angegangen werden, auch von der Führung.
Und wäre das nicht eine Chance, dass Deutschland und Frankreich zumindest in dieser Frage stärker wieder zueinander finden könnten, weil die, wenn wir diese Gemengelage noch mal kurz bezeichnen, die ist ja nicht fürchterlich hoffnungsvoll. Also der deutsch-französische Motor funktioniert nicht sonderlich. Wir haben auf der anderen Seite Staaten wie Polen, Ungarn, die sich, was grundsätzliche Werte anbetrifft, doch bedenklich entfernen. Wir haben Länder, Kernländer wie Italien, die sich von den vereinbarten Regeln, was den Maastricht-Vertrag anbetrifft, entfernen, davon nichts mehr wissen wollen. Also die auseinanderstrebenden Kräfte scheinen immer stärker zu werden und die es zusammenhalten, das waren in der Vergangenheit vor allem Deutschland und Frankreich, die finden nicht zueinander.
Also ich würde es mal so formulieren, ohne Deutschland und Frankreich und ein Einverständnis der beiden geht überhaupt nichts. Aber wenn sie ein Verständnis haben, ist auch noch nicht gesagt, dass die großen Probleme gelöst werden. Weil wir wirklich mal in die einzelnen Bereiche hineingucken müssen. Und wir haben in der Wirtschaftsgeld, Finanzpolitik unterschiedliche Vorstellungen zwischen Nordwesteuropa auf der einen Seite und Südeuropa. Wobei die Staaten Ostmitteleuropas, zumindest Polen, Ungarn und Tschechien, fast schon selbst auf der Seite der Nordwesteuropäer liegen, weil es ihnen ökonomisch relativ gut geht. Aber wir haben große Schwierigkeiten, eine gemeinsame Position Europas in der Migrationspolitik zu erkennen. Und auch in der Integrationspolitik. Und das hat Gründe, das hat verschiedene Gründe, die man auch sehr deutlich analysieren muss. Wir haben keinen gemeinsamen europäischen Asylmechanismus mehr. Das muss repariert werden, aber da ist es auch sehr schwierig, eine gemeinsame Position zu finden. Dann die gesamte Frage der Verteilung von Flüchtlingen ist nach wie vor eine offene Frage. Man hat nur gesehen, dass eben Quoten nicht funktionieren, weil sich die ostmitteleuropäischen Staaten dort deutlich zur Wehr setzen. Und dann haben wir aber auch Migrationsprobleme, die aus der europäischen Freizügigkeit oder der EU-Freizügigkeit kommen. Und ein großes Problem ist, dass Polen sehr viele Arbeitskräfte verloren hat. Da gibt es ein Brain Drain in die westeuropäischen Staaten. Das heißt, wir haben hier eine Reihe von sozialen, ökonomischen, ja fast demografischen und migrationspolitischen Problemen. Und die liegen eigentlich im Kern der derzeitigen Unordnung, wenn man das mal so sagen will, weil es darüber Verständigungen geben muss. Und dafür stehen eben, wie vorhin Frau Lochbieler auch schon sagte, Personen oder Herr Kafsack sagte, ja, Herr Timmermans wird mit bestimmten Positionen verbunden und ist deshalb in Ostmitteleuropa nicht vermittelbar. Das ist im Augenblick genau das Problem. Das müssen wir auch genauso adressieren, um die Komplexität dieser unterschiedlichen Konfliktlagen, die sich dann eben auch im Personalfindungsprozess zum Ausdruck bringen, deutlich in den Blick zu nehmen.
Vielleicht noch, um eins zu ergänzen, das Bild zu vervollständigen. Im Parlament haben wir eine wachsende Fraktion der Euro- und Europaskeptiker. Also auch das nichts, was darauf hindeutet, dass da doch eine Dynamik entsteht pro Europa oder wie Europa vorankommen könnte. Frau Lochbieler, sehen Sie oder Herr Kafsack, Herr Stoiber, wo sehen Sie denn die Kräfte, die Europa, gerade was auch Fortschritte in Sachen Demokratie, in der Weiterentwicklung der Union voranbringen können?
Die rechtspopulistisch-autoritären Gruppierungen sind stark im Europäischen Parlament. Sie sind aber weit weniger stark, wie sie selber gewünscht hätten. Das ist einfach ein Faktum. Und auf der anderen Seite haben wir eine hohe Wahlbeteiligung. Wir haben auch gute Zugewinne bei Parteien, die sehr pro-demokratisch sind, pro-europäisch sind, die sich für Grundrechte und Schutz von Flüchtlingen eingesetzt haben. Ich glaube, es ist positiv, dass sich schon in den letzten Jahren viele kampagnenfähige zivilgesellschaftliche Gruppen direkt immer an das Europäische Parlament wenden, um die Abstimmungen im Einzelnen zu beeinflussen. Ich nehme an, das wird auch in dieser Legislaturperiode noch anwachsen. Wir haben gesehen im Europäischen Parlament, dass wir sogar mehr Mittel jetzt zur Verfügung stellen, dass wir auch die pro-demokratischen, liberalen, menschenrechtsbezogenen Organisationen innerhalb der Europäischen Union stärker fördern wollen, um eben diesen Entwicklungen entgegenzutreten. Und ich denke auch, das ist zwar jetzt eine kleine Maßnahme, aber immerhin, es gibt ja auch das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative, hat sich meine Fraktion immer sehr dafür eingesetzt, dass die noch verbessert wird. Die kann leider immer noch nicht selber Initiativen für Gesetze auf den Weg bringen, aber sie kann auch Themen setzen. Und ich denke schon, dass auch nochmal die Bewertung der Wahlbeteiligung zum Europäischen Parlament sehr positiv ist, dass die nicht getragen war von einer Kritik, die EU muss man jetzt abschaffen oder möglichst schwächen, sondern getragen war, dies ist etwas, was man reformieren muss, aber etwas, was uns mehr Lebensqualität bringt in dieser Region. Und deshalb muss man sie konstruktiv verbessern.
Herr Stoiber, Sie haben gesagt, wir brauchen mutige Signale, die vom Parlament kommen können oder auch von der Kommission. Was erhoffen Sie sich denn jetzt für die kommende Legislatur?
Also ich glaube, man darf vor allem auch eins, da würde ich Frau Lochbieler zustimmen, nicht machen, jetzt aus dem Erfolg der Rechtspopulistinnen, Rechtspopulisten, antieuropäischen Kräfte, der ja eben nicht so groß war wie erwartet, darauf den Rückschluss ziehen, dass es jetzt diese Kräfte, die pro-europäisch sind und Europa reformieren wollen, gar nicht mehr gibt. Es gibt jetzt im Europaparlament nach wie vor eben die große Mehrheit der pro-europäischen Kräfte mit durchaus unterschiedlichen Vorstellungen, die sich eben so langsam zusammenrütteln, was eine Zeit braucht, was auch gut ist. Aber man sieht schon, und auch in der hohen Wahlbeteiligung, der Zuspruch für Europa ist nach wie vor groß und er überwiegt auch nach wie vor, sowohl im Europäischen Parlament als auch in der europäischen Zivilgesellschaft, glaube ich. Und die größten Kräfte für europäische Reformen sehe ich momentan tatsächlich aber in der Zivilgesellschaft. Wenn man sich angeschaut hat, wie in ganz Europa die Mobilisierung war, wie in Ländern, in denen es auch Nationalistinnen und Nationalisten in den Regierungen gibt, trotzdem die Zivilgesellschaft proeuropäisch aufgestellt ist, Bürgerinnen und Bürger den Zuspruch eben haben zur europäischen Zusammenarbeit, dann sehe ich die Kräfte da und finde das eigentlich genau den richtigen Ansatz, dass man von europäischer Ebene hingeht und diese Bewegung versucht zu unterstützen da. Mhm.
Herr Vorländer, Sie haben schon einige Probleme skizziert, wo Europa nicht zueinander findet. Sie haben die Migrationspolitik genannt, ein großes Problem, wo es keine Lösung gibt. Man könnte den Klimaschutz, wenn wir bei der Zivilgesellschaft sind, dazu nehmen. Da gibt es eine starke Mobilisierung. Europa war mal selber mit dem Anspruch angetreten, da Vorreiter zu sein. Ist das für Sie ein Feld, wo Europa wieder Vorreiter werden müsste, wo die neue Kommission vorangehen sollte?
Ja, natürlich. Wenn man eine Wunschliste hätte, müssten wir das oben ansetzen, genauso wie auch die Migrationspolitik. Denn Europa ist im Fokus von Migrationsströmen, wenngleich nicht alleine. Aber wir müssen Lösungen finden für diese Probleme, soweit es überhaupt Lösungen gibt. Manches lässt sich eben auch nicht wirklich ein für alle Mal lösen, sondern wir müssen irgendwie eine geschickte Migrationspolitik haben, die die Wege regulärer Migration ermöglicht und gleichzeitig aber auch das Asylsystem reformieren. Und wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Lasten einigermaßen gleichmäßig getragen werden. Also hier wäre natürlich schon die Vision eines klimapolitisch fortschrittlichen, auf Humanität, Menschenrechte und Demokratie basierenden Europas eigentlich der richtige Fingerzeig. Das müsste man schon als die Vision Demokratie, Stabilisierung, Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit in den Ländern, wo es in den letzten Jahren deutliche Entwicklung fort von Rechtsstaat und Demokratie gegeben hat. Das wäre sozusagen das Projekt. Und ich glaube, da braucht man in dieser Hinsicht, braucht man ein bisschen mehr Pathos wieder und ein bisschen mehr Vision. Ob sich das nun alles auch dann in den einzelnen Programmen und Politiken niederschlägt, weiß ich nicht, weil es da große Interessengegensätze gibt. Aber dass wir Europa wieder ein bisschen besser adressieren und in Europa die Lösung und nicht das Problem sehen, ja, das ist, glaube ich, jetzt für das neue europäische Personaltableau die vordringlichste Aufgabe, wieder Mut machen, dass Europa die Probleme lösen kann und nicht nur ein einziges Problem ist.
Nun war Europa, gerade die EU-Kommission in den vergangenen Monaten ja sehr damit beschäftigt, diese Idee zu verteidigen, auch gegenüber jenen, die nicht mehr drin bleiben wollen. Stichwort Großbritannien, der Brexit, das ja fundamental in Frage gestellt hat, wozu diese Europäische Union eigentlich gut sein kann oder sein soll. England als ein Kernland der Europäischen Union will rausgehen. Wird das der Schatten sein, den auch die neue EU-Kommission über sich haben wird, Herr Kafsack? Und wie sollte sie damit umgehen?
Nein, ich meine, letztlich hat natürlich der Brexit die Frage aufgeworfen, was für eine EU wir eigentlich wollen. Und das Interessante nach dem Brexit-Votum war ja, dass man eine Debatte angestoßen hat, beziehungsweise sie anstoßen wollte und sie dann nicht geführt worden ist. Juncker hat verschiedene Szenarien für eine Weiterentwicklung der EU vorgeschlagen und anschließend hat sich niemand darum gekümmert. Und deswegen gab es jetzt im Mai in Hermannstadt keinen großen Gipfel, kein Aufbruchssignal für eine neue EU, sondern im Zweifel einen leichten, kleinen, zeremoniellen Akt, der sich im Nichts verlaufen hat. Und das ist natürlich einfach so das Grundproblem, was wir jetzt auch sehen. Ich würde ja Frau Lochbihler insofern zustimmen. Das Schöne an diesem Wahlausgang ist, dass die hohe Wahlbeteiligung gezeigt hat, dass die Europäer in allen Ländern die EU wichtig finden. Nur, warum sie sie wichtig finden und wie genau die EU auftreten soll, wissen sie dann doch nicht, beziehungsweise sie sind nicht einig darüber. Und noch kurz anknüpfend an Herrn Vor, das ist natürlich das Problem auch mit so Projekten wie Klimawandel, Migration. Wir müssen eins wirklich versuchen zu vermeiden, nämlich dass wir in diesem Zusammenhang die Osteuropäer wieder abhängen und wieder gegen die Osteuropäer agieren. Denn ein großes Problem ist tatsächlich diese Spaltung, die wir zwischen Ost und West meiner Ansicht nach haben in der EU. Es ist nicht das einzige Problem. Aber wenn wir das nicht vermeiden, dass wir da Konfliktlinien neue haben, dann haben wir ein Problem für die EU insgesamt.
Das war fast schon ein Schlusswort. Ich würde vielleicht auch die anderen drei Diskutanten kurz bitten, was wären die Akzente, die jetzt von der neuen Kommission zu erwarten sind? Was ist das, die fundamentale Herausforderung, der sie sich gegenüber sieht? Herr Vorländer, Frau Lochbihler, Herr Stoiber, wollen Sie da vielleicht kurz zu antworten?
Ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass deutlich wird, dass die EU unentbehrlich ist. Und das ist eigentlich schon durch den Brexit-Prozess verdeutlicht worden. Keiner sagt im Augenblick mehr, er möchte aus der EU raus. Auch die Rechtspopulisten haben da ihre Lage sehr geändert. Sie möchten sie von innen umbauen. Aber an der EU als Rahmen gemeinsamer europäischer Politik will man eigentlich nicht mehr wirklich zweifeln. Von daher hat der Brexit-Prozess einen positiven Effekt erzeugt. Und diesen Schwung muss man aufnehmen.
Herr Stoiber.
Also ich glaube, thematisch sind natürlich Themen wie Klimaschutz, die Weiterentwicklung der Eurozone, aber auch das soziale Europa, die wirklich drängenden Themen zusammen mit der Migrationspolitik, die Menschen beschäftigen und wo die Europäische Kommission eine Antwort liefern muss. Und vor allem die zugrunde liegende Frage ist, glaube ich, wie kann man das schaffen, den Zusammenhalt in der Europäischen Union wahren und gleichzeitig mutige neue Schritte nach vorne gehen, die eben das wieder in den Vordergrund rücken, dass die Europäische Union die Lösung ist für die europäischen Herausforderungen. Das ist eine ganz schöne Herkulesaufgabe. Ich glaube, man muss vor allem mutig sein. Man sollte Vertrauen haben in den Zuspruch der Menschen, auch in Ost- und Südeuropa, in diese Europäische Union und einfach Lösungen vorschlagen.
Frau Lochbihler.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Und zudem denke ich, wäre es sehr gut, wenn die neue Europäische Kommission sich darstellen kann als Staatenverbund, dem mehr gelingt, dem eine bessere Politik gelingt, als nur den Einzelstaaten. Und das sollten sie durchaus deutlich machen können, weil wir haben eben wie bei den Brexit-Debatten ja doch deutlich gesehen, dass es den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten viel schlechter gehen wird, wenn sie allein agieren, als zusammen. Und deshalb sollten sie das positiv besetzen. Und ich glaube, das gelingt auch Regierungsvertretern aus Osteuropa, weil sie ja auch ganz genau eigentlich wissen, was auf dem Spiel steht, wenn sie eine antieuropäische Haltung hätten. Also ich wünsche mir mehr selbstbewusstes Auftreten der neuen Kommission.
Vielen Dank. Das war der Wortwechsel, der Streit um die Neubesetzung der Spitze der Europäischen Union. Darüber haben wir diskutiert mit Barbara Lochbihler von den Grünen, Hans Vorländer, Professor für Politik an der TU Dresden, Malte Stoiber von den jungen europäischen Föderalisten und Henrik Kafsack von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ganz herzlichen Dank für diese Diskussion, ob es den Staats- und Regierungschefs dann beim Sondergipfel am Sonntag gelingt, den Knoten zu zerschlagen und eine Lösung aus der verfahrenen Situation zu finden. Das müssen wir sehen. Wir werden Sie in jedem Fall darüber in unseren aktuellen Sendungen auf dem Laufenden halten.